Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Wenn wir auf die Konjunkturdaten schauen, die derzeit vom Statistischen Bundesamt vorgelegt werden, dann stellt sich schon die Frage, wo ist eigentlich die Wirtschaftskrise oder die Umbruchzeit? Denn die Daten sind gut, jedenfalls mit Blick auf die Industrieproduktion, auf die Bestellungen für die Industrie und auch der Außenhandel zieht an, im November den 7. Monat in Folge. Und dann gibt es sie doch, die eine Meldung, die dann zeigt, es läuft eben nicht alles rund, und die kam heute zum Automarkt. Die Zahl der Neuzulassungen, sie ist 2020 deutlich rückläufig. Mehr zu den genannten Themen in dieser Sendung, in der wir auch heute wieder wie jeden Freitag in dieser Sendung ein Firmenporträt im Programm haben. Und da stellen wir die Hugo Stinnes Schifffahrt GmbH vor, die sich ganz offiziell mit nur 2 F in der Mitte schreibt und nicht mit 3, wie es der Duden vorgibt. Warum? Die Antwort darauf später. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Aufgerundet 14.007 Zähler, das war der Rekordstand beim deutschen Aktienindex, der gestern im Verlauf des Handelstages erzielt wurde. Ob es Sinn macht, sich diesen Stand zu merken, das werden wir gleich von Dorothee Holz erfahren, die ich jetzt zur Börsenberichterstattung in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße. Wie sieht's denn aus, Frau Holz? Die Corona-Zahlen steigen deutlich, wie das Robert-Koch-Institut heute mitteilte. Schlägt das auf die Stimmung der Anleger?
Nein, Herr Hetzke, das schlägt nicht auf die Stimmung. Der DAX steigt weiter, hat neue Rekordhöhen erklommen. An der Börsentafel steht aktuell ein Plus von 0,8%. Der DAX bei 14.073 Punkten. Es gibt ganz klar 2 Kurstreiber. Zum einen hat das Statistische Bundesamt ein unerwartet deutliches Export- und Produktionsplus gemeldet. Viel wichtiger für die Börse sind aber hoffnungsvolle Impfnachrichten. So rechnet die Bundesregierung mit 90 Millionen Impfstoffdosen vom Impfstoffhersteller BioNTech, 30 Millionen mehr als mit der EU verabredet. Und BioNTech meldet, dass der Impfstoff auch vor der britischen Corona-Variante schützt. Ja, je schneller, je mehr geimpft wird, desto schneller kann auch wieder Normalität zurückkehren. Dem stehen aber deutlich mehr negative Nachrichten gegenüber. Der Lockdown wurde verlängert und verschärft. In Washington gab es diese Woche wirklich erschreckende Bilder. Wurde das Kapitol gestürmt und der DAX hat zum ersten Mal die Marke von 14.000 Punkten geknackt. Wie passt das zusammen? Ist die Börse etwa ein Tollhaus? Diese Frage habe ich David Kohl, Chefvolkswirt der Schweizer Bank Julius Bär, gestellt.
Ein Tollhaus vielleicht auf den ersten Blick, aber der Fokus der Börse liegt ganz klar auf der Zukunft. Und hier haben Sie es angesprochen, die Impfstoffhoffnungen sind eine Sache, aber auch die neue Regierung in den USA, die halt mehr Stimulierung ermöglichen wird. Und das ist, worauf die Börse sich konzentriert. Und das hilft natürlich vielen Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, und gibt Auftrieb.
Sie haben die Stimulierung angesprochen. Ist das der wichtigste Kurstreiber, also die Hoffnung auf ein noch größeres Konjunkturprogramm in den USA?
Bestimmt, wenn man sich vor Augen hält, wie schwierig es war, in der vorherigen Machtkonstellation hier die notwendigen Stimulierungen zu bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, damit eben diese Erholung gelingt und diese Rezession, die von der Pandemie ausgelöst wurde, nicht zu stark, zu langwierige Auswirkungen auf die Wirtschaft und dann auch auf die Unternehmen hat.
Von diesem Konjunkturprogramm haben natürlich auch normale Amerikaner einiges. Es soll ja Einmalzahlungen geben. Der amerikanische Aktienbesitzer, der hat aber noch viel mehr davon. Ist das nicht auch ein Konjunkturprogramm für Reiche, auch hierzulande?
Na, eher indirekt. Es ist richtig, dass man die Kapitalmärkte gerade im letzten Jahr massiv stabilisiert hat, damit sie eben mitspielen, damit sie eben die Konjunktur nicht noch weiter heruntertreiben. Aber die Maßnahmen, die jetzt beschlossen werden, helfen erstmal wirklich den Transferempfängern, den Arbeitslosen. Und natürlich schlägt sich das dann über die Börse auch für Wohlhabende in höheren Gewinnen nieder. Aber der Fokus ist hier ganz klar erstmal auf dem Arbeitsmarkt und dann auch eben auf die Lohnempfänger.
Die Notenbanken spielen ja auch eine große Rolle. Hinter der Rallye steht ja auch die Erwartung, dass die Fed, dass die EZB nochmal kräftig nachlegen werden. Das muss aber nicht sein.
Das ist vollkommen richtig. Die Notenbanken haben im letzten Jahr die große Rolle gespielt, hier insbesondere über die Stabilisierung an den Kapitalmärkten, verschiedene Anlageklassen aufgekauft, geholfen, die Zinsen niedrig zu halten. In diesem Jahr erwarten wir uns sehr viel mehr Hilfe von der Fiskalpolitik. Und das ist auch etwas, was immer wieder gepredigt wurde, dass diese Pandemie eben nicht nur mit geldpolitischen Instrumenten beizukommen ist, sondern hier direkte Transferzahlungen eine Rolle spielen müssten. Und da sich das jetzt abzeichnet, das ist genau der Erfolg. Und das wird auch an den Börsen honoriert. wird.
Eine geteilte Welt gibt es aber auch in der Wirtschaft. Aktuell liegen tatsächlich Einzelhändler, Restaurant- und Hotelbesitzer so ziemlich am Boden. Die Innenstädte sind tot, aber die Auftragsbücher der Industrie sind prall gefüllt und die Exporte brummen. Wie wirkt sich das auf die Märkte aus und auf die Wirtschaft natürlich?
Na, wenn man von den Märkten heraus denkt, dann muss man sich natürlich überlegen und schauen, was an den Märkten gehandelt wird. Und da ist es in der Tat so, dass gerade die Branchen, die stark betroffen sind von der Pandemie, also die Hotellerie, die Gastronomie, aber auch die Reisebranche, nicht den großen Anteil an den Märkten, an den gehandelten Aktien ausmachen. Und genau daraus erklärt sich diese Diskrepanz, dass einerseits Sektoren sehr stark betroffen sind, insbesondere die Beschäftigung in diesen Sektoren sehr stark betroffen ist. Und die Industrie hilft hier, um das herauszureißen und die Börse am allerwenigsten betroffen ist. Das ist die Struktur dieser Pandemie und die daraus resultierende Rezession. Und das genau spiegelt sich in diesen drei Bereichen unterschiedlich wider.
Schauen wir trotzdem nochmal auf die Märkte und den Höhenflug in den Kursen. Steckt ja viel Optimismus, der sich mit den Prognosen der Wirtschaftsinstitute nicht unbedingt deckt. Droht da nicht auch ein gewaltiger Rücksetzer?
Das ist natürlich richtig. An den Märkten wird zum Teil Optimismus gehandelt, aber eben auch andere Perspektiven. Die Wirtschaftsinstitute schauen sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung an, während sich die Märkte, die Finanzmärkte eben bestimmte Unternehmen anschauen.
Aber Herr Kohl, nochmal die Frage, droht nicht ein gewaltiger Rücksetzer?
Nein, das erwarten wir nicht. Natürlich gibt es an den Märkten immer wieder Volatilitäten. Ein Aktienmarkt schwankt eben um rund 10-15% im Jahr. Also diese Rücksetzer, die kann man nie ausschließen. Aber eine gänzlich falsche Richtung schlagen die Märkte nach unserer Auffassung nicht ein, weil eben hier Werte gehandelt werden, die nicht ganz repräsentativ für die gesamtwirtschaftliche Lage sind.
Also die Richtung stimmt, Rückschläge aber nicht ausgeschlossen. So sieht es David Kohl von Julius Bär.
Ja, soweit eine Einordnung und Beurteilung der Höchststände und Rekordmarken auf den Aktienmärkten, nicht nur in Deutschland. Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im November leicht zurückgegangen, so die Europa-Statistiker heute. Hat das, Frau Holz, Folgen auf dem Devisenmarkt?
Es hebt auf jeden Fall nicht die Stimmung, was den Euro betrifft. Der Euro hat sich gegenüber dem Fixing gestern leicht abgeschwächt auf $1.2250.
Und für viel Aufsehen und Aufmerksamkeit sorgt ja derzeit die Kryptowährung Bitcoin. Wie entwickelt sich die Digitalwährung heute?
Ja, da ist ja noch mehr Hype drin als am Aktienmarkt. Der Bitcoin gestern zum ersten Mal über der Marke von $40.000 und heute steigt er weiter auf ein neues Rekordhoch von rund $41.500. Gewaltige Sprünge, die aber auch in die andere Richtung gehen können.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Gold hat das Nachsehen, die Feinunze verbilligt sich um $20 auf $1.891. Die Umlaufrendite unverändert bei -0.56%.
Schauen wir nun noch auf die Entwicklung bei Einzelwerten beim Aktienhandel. Gestern Abend bereits hatte der Pharmakonzern Bayer mitgeteilt, dass er sich Geld besorgt hat auf dem Anleihemarkt. Wofür eigentlich und wie kommt das bei den Anlegern an?
Ja, da gibt sich Bayer ziemlich schmallippig. Die Erlöse, 4 Milliarden Euro, sollen für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, unter anderem zur Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten. Das dürfte sich auf den milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit beziehen. Anleger verkaufen die Aktien nach dem gestrigen Höhenflug. Es geht um 0.6% runter.
Und vom Kraftfahrtbundesamt gab es heute Zahlen zu den Pkw-Neuzulassungen in Deutschland im Dezember und damit im Gesamtjahr 2020. Das ist ja eine wichtige Branche in Deutschland. Bevor wir auf die Reaktionen der Anleger schauen, machen wir, Frau Holz, eine kurze Pause und schauen zunächst einmal auf die Fakten, zusammengefasst von Konrad Busen.
Hat die Mehrwertsteuersenkung doch ein bisschen gewirkt? Im Dezember ist der Autoabsatz in Deutschland stark gestiegen, um knapp 10% auf rund 311.000 neu zugelassene Autos. Das meldet das Kraftfahrtbundesamt aus Flensburg. Damit konnten die Hersteller ihre Einbußen im Vergleich zu der Zeit kurz nach dem ersten Lockdown deutlich eingrenzen. Im April war der Pkw-Markt in Deutschland um mehr als 60% eingebrochen. Die Zahlen für das Gesamtjahr aber sehen trotzdem nicht gut aus. Nur Fiat und Tesla haben letztes Jahr in Deutschland mehr Autos verkauft als im Jahr zuvor. Opel und Ford dagegen verzeichneten im Gesamtjahr einen Rückgang in Deutschland von jeweils über 30%, VW -21%. Auch BMW und Daimler verzeichneten Rückgänge. Insgesamt ging die Zahl der Neuzulassungen letztes Jahr um rund 20% zurück. Ist die Erholung jetzt im Dezember nachhaltig? Gibt es Hoffnung für die Autobauer an der Börse? Bedingt. Christoph Stürmer, Autofachmann bei PricewaterhouseCoopers, PwC.
Investitionen sind erforderlich in natürlich neue Technologien, wie Elektromobilität, immer mehr Konnektivität in den Fahrzeugen, immer mehr Sicherheits- und Umwelttechnologie in den Fahrzeugen, aber auch die immer bessere Abdeckung von globalen Märkten mit eigenen Fabriken, mit eigener Wertschöpfung, mit speziellen Modellen in unterschiedlichen Marktgegenden.
Das heißt, die Autobauer müssen ihr Geld zusammenhalten, um die starken Veränderungen in der Branche finanziell stemmen zu können. Noch etwas Positives. Der Absatz von Elektroautos in Deutschland hat sich letztes Jahr verdreifacht. Hier ist der Volkswagen-Konzern der Marktführer, gefolgt von Renault.
Konrad Busen über die Pkw-Neuzulassungen im Jahr 2020. Kommen wir wieder zurück zu Ihnen, Frau Holz. Die Größenordnung war ja teils erwartet worden, teils vorher bekannt. Was sagt der Blick auf die Anzeigetafel?
Also da geht der Daumen ganz klar runter. BMW-Aktien mit einem Minus von fast 2%, größter Verlierer. Und wer wirklich profitiert, ist Tesla. Die Anleger sind außer Rand und Band. Tesla ist an der Börse jetzt mehr wert als Facebook und Elon Musk, der reichste Mann der Welt.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. An der Börse wurde es bereits erwähnt, das Statistische Bundesamt hat heute Zahlen zum deutschen Außenhandel im November sowie zur Industrieproduktion veröffentlicht. Und da gab es doch so manche Überraschung. Einzelheiten dazu von Brigitte Scholtes.
Nach dem deutlichen Einbruch im Frühjahr haben sich die Ausfuhren der deutschen Wirtschaft schnell wieder erholt. Im November stiegen sie zum 7. Mal in Folge und sogar unerwartet kräftig um 2,2% gegenüber Oktober. Es laufe fast überall gut, meint Andrea Scheuerle, Volkswirt der DekaBank.
Nimmt man die letzten drei vorliegenden Monate zusammen, dann zeigen sich da auch klare Gründe. Zum einen scheinen es Brexit-Vorzieheffekte zu sein. Das heißt, man hatte Angst vor dem Brexit und kauft daher vorzeitig ein, um die Lager zu füllen. Aber auch die Geschäfte mit dem Rest der EWU laufen hervorragend, trotz der Restriktionen.
Und dann ist da natürlich auch noch China. Mit einem Plus von gut 14% gab es hier den stärksten Zuwachs gegenüber dem November 2019. China sei für die deutsche Wirtschaft in diesen Zeiten besonders wichtig, meint Stefan Mütze, Volkswirt der Helaba, der Landesbank Hessen-Thüringen.
Wir haben ja hier den Vorteil in China, dass die Pandemie weitgehend wohl überwunden ist, auch wenn es immer wieder ein Aufflackern gibt. Die Konjunktur hatte sich schon lange erholt. Und die deutschen Exporte sind weit über dem Vorkrisenniveau in China.
Inzwischen hat China für die deutsche Exportwirtschaft fast das Niveau der Vereinigten Staaten erreicht. Die sind zwar noch der größte Einzelmarkt, aber nur knapp. Denn die Ausfuhren in die USA schrumpften im November um gut 3%. Hier belaste auch der starke Euro, meint Mütze.
Der Euro ist ja im letzten Jahr deutlich angestiegen und das verteuert natürlich die deutschen Exporte. Aber was man natürlich sagen muss mit dem Regierungswechsel, der jetzt am 20. Januar da eintreten wird, mit großer Sicherheit, wird sicherlich nicht die Zolldiskussion weg sein und wir werden wieder in den ursprünglichen Zustand zurückgehen. Aber wir werden eine größere Sicherheit haben und nicht diese Volatilität, die wir mit Trump hatten. Die deutschen Unternehmen werden sich besser darauf einstellen können im Außenhandel mit den USA. Und vermutlich wird es auch zu Verhandlungen mit den USA kommen über bessere Abkommen.
So sollte nach Einschätzung von Ökonomen in der ersten Hälfte dieses Jahres bei den Ausfuhren auch wieder das Vorjahresniveau erreicht werden. Im November nämlich lagen die deutschen Exporte noch um 4,7% unter dem Vorkrisenniveau des Februar. Optimistisch stimmt da nämlich auch das Plus von 0,9% bei der Produktion, das das Statistische Bundesamt ebenfalls heute meldete. Und auch die Bauwirtschaft floriert weiter. Andrea Scheuerle von der DekaBank.
Die Industrie, aber auch der Bau, das sind derzeit die Stabilisatoren der Konjunktur. Die Dienstleister leiden in weiten Teilen unter den Lockdown-Maßnahmen. Die Industrie ist weitgehend verschont davon und das hilft, die Konjunktur zu stabilisieren. Und es sieht auch gut aus, dass es in den nächsten Monaten so weitergeht. Die Auftragsbücher der Industrie sind gut gefüllt. Für Dezember haben wir schon ermutigende Indikatoren. Die Mautdaten zeigen kräftig nach oben. Die Pkw-Zulassungen, mehrwertsteuerbedingt, zeigen nochmal nach oben. Da scheint es erstmal weiterzugehen und das hilft in diesen schwierigen Zeiten.
Andreas Scheuerle im Beitrag von Brigitte Scholtes über Industrieproduktion und Exportwirtschaft im November. Und wir machen weiter mit dem Firmenporträt. Hugo Stinnes gehörte vor gut 100 Jahren zu den einflussreichsten Persönlichkeiten des Deutschen Reichs. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg schuf er einen der größten Industriekomplexe Deutschlands. Aber bereits ein Jahr nach seinem Tod 1924 zerfiel sein Konzernimperium. Übrig vom berühmten, auch berüchtigten Lebenswerk von Hugo Stinnes blieb eine Schifffahrtsgesellschaft. Und die gibt es bis auf den heutigen Tag. In unserer Reihe über die 100-Jährigen in der Unternehmenslandschaft ist Silke Hasselmann den Spuren von Hugo Stinnes in Rostock gefolgt.
Geschäftsführer Jens Kotschek und 12 Mitarbeiter in einer kleinen Parallelstraße zur Unteren Warnow in Rostock. Sie sind die Hugo Stinnes Schifffahrt GmbH und somit das letzte Überbleibsel des einst riesigen Industriekonglomerats, das noch den Namen Hugo Stinnes trägt. Dessen weltweit verstreut lebende Nachfahren haben allerdings keinerlei Aktien mehr an der kleinen Reederei, die jetzt ihren 100. Geburtstag feiert.
Also diese 100-jährige Geschichte feiern wir eigentlich in Bezug auf den Transatlantikdienst,
sagt Jens Kotschek, während er zu einem alten verglasten Schrank geht, der in einem mit moderner Kommunikationstechnik und maritimen Erinnerungsstücken ausgestatteten Konferenzraum steht. Das Unternehmensgedächtnis, sagt der 53-jährige Warnemünder.
Akribisch aufgelistet, welche Familienmitglieder.
Hier auch zu finden, die technische Geschichte sämtlicher Stinnes-Schiffe, die Chronologie der befahrenen Linien, die Biografien von Seeleuten, die auf Stinnes-Schiffen unterwegs waren. Ein Hamburger Stinnes-Mitarbeiter hatte diese Firmenerinnerungen über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen und kurz vor seinem Tod der Rostocker Nachfolgefirma zum Kauf angeboten. Jens Kotschek schätzt dieses Archiv. Es erzählt, welche Konsequenzen es hatte, dass die Mülheimer Großindustriellen Hugo Stinnes vor rund 100 Jahren Bergbau, Stahlindustrie und Bankenwesen nicht mehr genug waren.
Herr Stinnes hat 1919, 18 versucht, Reeder zu werden und hat sich versucht, mit den großen Reedereien in Deutschland, Hapag, der Norddeutsche Lloyd, Woehrmann und so weiter, hat da versucht, Aktien zu kaufen, hat da versucht, einzusteigen. Und die Reeder haben diesen Industriellen nicht gemocht. Es war halt kein Reeder. Ne? Ein Reeder war, wenn man Segelschiffe hatte und Hamburger war, Bremer war. Aber dieser Kaufmann aus Mülheim, das war nicht so richtig.
Weil er sehr viel Geld und Ladung mitbrachte, vor allem Kohle und Erze, ließen die Platzhirsche den Industriellen aus dem westlichen Ruhrgebiet zunächst zwar gewähren, doch schon 1920 kam es zum Bruch.
Ja, und dann hat er ein Konkurrenzunternehmen aufgemacht, erst die Artus-Linie, dann die Ozean-Linie und ist faktisch in Konkurrenz zu Hapag und den Norddeutschen Lloyd gelaufen. Und das sind im Prinzip diese Anfänge dieser Reedereien und darauf beziehen wir uns nach wie vor noch. Ne?
Können wir da mal,
ja, klar.
Mal kurz rausziehen?
Auf jeden Fall. Nehmen wir mal Artus hier. Wir mal.
Die Artus-Linie, gegründet 1921 in Danzig, war Hugo Stinnes erster Streich. Im selben Jahr beteiligte er sich an der Ozean-Linie der Reedereigruppe Schuld, die schon vor dem Ersten Weltkrieg Frachttransporte im Liniendienst zwischen Europa und Kuba bzw. Mexiko anbot. Schon bald fuhren mehr als 30 Schiffe unter der Stinnes-Flagge, und zwar vor allem nach Mittel- und Südamerika sowie nach Ostasien. Doch 1924 starb der neue Reeder mit nur 54 Jahren. Das weit verzweigte Stinnes-Konglomerat samt laufender Kredite ging auf seine Kinder über. Die waren, zumal so kurz vor der Wirtschaftskrise, bei weitem nicht so kreditwürdig wie bis dahin ihr Vater. Denn, so Jens Kotschek,
da hat er auch mit seinem guten Namen bezahlt und diese Kredite bekommen. Als er dann tot war, war das einfach nicht mehr der Fall. Ne? Mir ist Ähnliches im Kleinen passiert, als ich damals von Herrn Rahe die Hugo Stinnes gekauft habe im Management Buyout. Da hatten wir auch mit einer Bank in Hamburg eine Kreditlinie. Und als ich sie dann die Firma kaufte, dann hat man mir von einem Tag auf einen die Kreditlinie gestrichen und gesagt, Sie sind nicht Herr Rahe. Also das ist eben mit seinen Söhnen wahrscheinlich genauso gegangen.
Das Firmenimperium zerfällt schon bald nach Hugo Stinnes Tod. Ein Standbein im Reedereigeschäft aber bleibt. Und das findet kurz nach der Wiedervereinigung 1990 mit der deutschen Seereederei Rostock GmbH zu einem der ersten und erfolgreichen Ost-West-Joint-Ventures zusammen. 2001 übernehmen Jens Kotschek und ein Partner das Unternehmen und auch die letzten Anteile von der Familie Stinnes. Der Firmensitz wechselt von Hamburg nach Rostock. 2017 bietet ihnen ein inhabergeführter Reedereikonzern aus Hamburg an, die Konkurrenz in ihrem vergleichsweise kleinen Marktsegment zu beenden. Die beiden mecklenburgischen Eigentümer sagen zu und verkaufen. Ein guter Deal für alle, sagt Jens Krotschek, der Hugo Stinnes Schifffahrt GmbH als Geschäftsführer treu bleibt. Man sehe sich ganz in der Tradition der Ozeanlinie von 1921 und befahre diese wie ein Busunternehmen nur eben mit Mehrzweckschiffen für alles, was nicht in einen Container passt.
Ist ungewöhnlich. Wir sind einer der wenigen, die das überhaupt noch machen. Und wir fahren faktisch von Bremen, von Deutschland, über Belgien, Nordspanien, rüber nach Mexiko und in die USA und wieder zurück. Stahlträger, Generatoren, Windmühlenflügel, Eisenbahnwaggons, das fahren wir mit unseren Schiffen auf dieser Linie.
Das 100. Firmenjubiläum fällt in die Zeit der weltumspannenden Corona-Pandemie. Die zwingt vor allem die Kreuzfahrtriesen in die Knie. Das Rostocker Schifffahrtsunternehmen mit dem traditionsreichen Namen aber hat sich bislang gut gehalten, sagt Geschäftsführer Jens Krotschek.
Ganz im Gegensatz zu 2008, als die Finanzkrise kam. Also andere hat es ganz anders getroffen. Für uns hat es sich nicht bemerkbar gemacht.
Übrigens, wie eh und je schreibt die Hugo Stinnes GmbH das Wort Schifffahrt in ihrem Namen nur mit 2 F und nicht mit 3. Eine Referenz der kleinen, im Alltag hochmodern operierenden Reederei an die nun 100-jährige Unternehmensgeschichte.
Das Firmenporträt von Silke Hasselmann. Und um gleich 13.56 Uhr kommen wir nun noch zur Wirtschaftspresseschau. Hier steht die angekündigte Kooperation der Tübinger Pharmafirma CureVac mit dem Bayer-Konzern im Mittelpunkt. Die beiden Unternehmen wollen bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zusammenarbeiten.
Der Einstieg von Deutschlands größtem Pharmakonzern Bayer in das Geschäft mit Corona-Impfstoffen ist überfällig, schreibt die Berliner Tageszeitung. Pfizer entwickelte bereits seit März 2020 gemeinsam mit BioNTech einen Impfstoff. AstraZeneca vereinbarte im April eine Kooperation. Der deutsche Branchenprimus aber verschwendete wertvolle Zeit. Dabei kostet jeder Tag ohne ausreichenden Impfstoff Covid-19-Patienten das Leben. Dieses Versäumnis liegt daran, dass Bayer vor Jahrzehnten Gebiete wie Infektionskrankheiten aufgegeben hat. Derzeit produziert der größte deutsche Pharmakonzern nach eigenen Angaben keinen einzigen Impfstoff. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung meint, die Zusammenarbeit von CureVac und Bayer hat auf den ersten Blick nur Gewinner. Der Tübinger Impfstoffhersteller hofft auf eine Beschleunigung der Lieferungen. Die Politik bekommt in der Versorgungsdebatte Unterstützung von heimischen Anbietern. Und Bayer kann seine zuletzt angeschlagene Reputation aufbessern. Eine rein deutsche Impfstoffallianz als Image-Injektion für alle. So kann auch Bayer das bislang in der Impfstoffentwicklung vornehm seinen internationalen Wettbewerbern das Spielfeld überlassen hat, recht günstig an dem aktuell lukrativsten Pharma-Trend teilhaben. Balsam für die Bayer-Seele, wenn das Unternehmen nicht mehr nur mit Glyphosat-Klagen verbunden wird. Das Handelsblatt spricht von einem positiven Signal, sieht aber auch Schwächen der Allianz. Bayer bringt keinerlei Erfahrung im Impfstoffgeschäft mit und ist insofern nicht unbedingt der ideale Partner für CureVac. Zudem kommt die Kooperation im Grunde für beide Seiten etwas zu spät. Anders als etliche große Konkurrenten hat sich Bayer für die mRNA-Technologie bisher nicht interessiert. Der Berliner Tagesspiegel stellt klar, eine nationale Impfallianz, wie dies in den Medien gehandelt wurde, ist das nicht. Es ist ein ganz normaler, üblicher Vorgang, dass ein vergleichsweise kleines Biotech-Unternehmen, dem das internationale Vertriebssystem und die Erfahrung mit den juristischen und bürokratischen Details der Zulassung in Hunderten von Ländern fehlt, sich Hilfe bei global vernetzten Konzernen holt. Den Ausschlag für den Deal haben letztendlich die Vertragskonditionen gegeben, keine patriotischen Gefühlsduseleien.
Und mit dem Zurückführen auf den Boden der Tatsachen aus Sicht des Berliner Tagesspiegels endete die Wirtschaftspresseschau. Um Bürgerbusse geht es gleich bei Deutschland heute ab 10 nach 2 hier im Deutschlandfunk. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.